Also, wir wollen das Evangelium von Johannes öffnen. Johannes Kapitel 1. Und bevor wir die Verse lesen, möchte ich nochmal, dass wir stille werden zum Gebet. Unser lieber Vater, wir sind so froh, Herr, denn wir sind deine Kinder. Du hast uns mit so einer großen Güte und Gnade umgeben. Herr, du bist um uns wie ein Wal, also wie eine Mauer, wie eine Burg. Du beschirmst und beschützt uns von allen Seiten. Herr, du trägst uns und gibst uns jeden Tag aufs Neue deine Kraft. Und wir danken dir dafür. Herr, und wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Freude schenkst an deinem Wort. Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz und uns darüber freuen. Amen. Also, wie euch erinnert, das Johannesevangelium ist dazu geschrieben worden, damit wir glauben, damit wir genau wissen, wer Jesus Christus ist. Es offenbart uns Jesus Christus und dass wir durch die Erkenntnis Jesu Christi das ewige Leben haben. Das ist die Absicht Gottes mit dem Johannesevangelium. Und jetzt führt uns Johannes Zeugen auf. Leute, wenn eine Sache ernst ist, wenn es wirklich etwas Seriöses ist und wenn es Leute gibt, die es anfechten, so muss es Zeugen geben. Und was Johannes hier macht, ist hervorragend. Stellt euch vor, wenn einer irgendwo in einen Krieg, in so einen Kampf geht, wenn ihr euch buchstäblich einen Kampf vorstellt, der hier geführt wird. Und manche Leute kommen dann und bringen ihre Mistgabel mit in diesen Krieg oder kommen mit einer Steinschleuder. Was Johannes hier macht, er fährt ein schweres Geschoss auf. Ja? Er kommt mit einem Panzer. Also seine Zeugen, das sind nicht Leute einfach mit einer Mistgabel, die in den Krieg ziehen oder mit einer Steinschleuder, um gegen den Gegner anzukämpfen. Sondern Johannes rollt hier buchstäblich ein schweres Geschütz raus und sagt, okay, ihr wollt Zeugen, ich gebe euch Zeugen und ich gebe euch gewaltige Zeugen. Und das sind hier als erstes die zwei Zeugen, die hier gebracht werden. In Vers 14, Johannes Kapitel 1, Vers 14 ist der erste Zeuge der Jünger selbst. Und von Vers 15 bis Vers 19 ist der zweite Zeuge. Und das ist Johannes der Täufer. Also, ich lese uns nochmal zur Erinnerung das Zeugnis von dem ersten Zeugen. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott, der ewig ist, er wurde Fleisch, er wurde schwach, er wurde Mensch, er kam unter die Menschen. Buchstäblich, er hat das Zelt aufgeschlagen unter uns. Er kam nicht in den königlichen Palast. Er kam nicht zu Herodes und hat sich dort eingenistet unter den Königen, sondern dieses Wort, was hier einfach übersetzt wird, er wohnte unter uns, ist vom Griechischen, er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen und weist direkt darauf hin, so wie Gott das Zelt aufgeschlagen hat im Alten Testament und unter uns wohnte, das Zelt der Zusammenkunft war mitten unter dem Volk aufgeschlagen. Die ganzen Stämme waren rundherum. Und das ist, was der Zeuge hier macht. Er sagt, dieser Gott, das Wort wurde Fleisch und wohnte, zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir konnten es beobachten. Er hat es enthüllt. Er hat es uns gezeigt. Wir haben die Herrlichkeit gesehen als des Eingeborenen vom Vater. Ihr erinnert euch, wir hatten das angeschnitten, wir hatten etwas darüber geredet, was diese Eingeborene bedeutet. Dieser Eingeborene vom Vater bedeutet das einzige Kind. Also da gibt es keine anderen. Ich erinnere euch nochmal mit einem anderen Beispiel, wie wir es letzte Mal gesehen hatten, aus Lukas 8, Vers 41. Da geht es um Jairus. Ihr kennt ja die Geschichte von Jairus. Und da wird genau dieses eingeborene Kind erwähnt. Jairus hatte nämlich, wen hatte er? Kinder, wisst ihr das? Ein Sohn oder eine Tochter? Bisschen lauter. Eine Tochter, Jairus hatte eine eingeborene Tochter. Also es spricht von einem einzigen Kind. Und das ist, was hier Johannes macht. Er möchte aufzeigen, Jesus ist nicht einer von vielen Kindern. Ja. Auch wir werden als Kinder Gottes bezeichnet, diejenigen, die glauben. Aber Johannes spricht nicht von einem von den vielen, sondern von dem einzigen. Und dann noch etwas anderes. Also nicht nur, dass es das einzige Kind ist, sondern es spricht von einem einzigen Kind, das etwas ganz Besonderes hat. Und das haben wir gesehen durch Isaak. Und ich lese euch von Hebräer, das ich letztes Mal auch nur erwähnt habe. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, Hebräer 11, Vers 17 ist das, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Ihr Lieben, Isaak war in dem Sinn nicht der Eingeborene. Abraham hatte noch andere Söhne, aber es wird hier gebraucht, um zu zeigen, Isaak ist der einzige Segensträger des Vaters. Er ist derjenige, der alles erbt, was dem Vater besitzt. Er hat alles, was dem Vater gehört. Und das ist, was Johannes hier aufzeigen möchte. Ihr Lieben, dieser Jesus ist der Einzige und er ist der Einzige, der alles weiterträgt, was dem Vater gehört. Wir sahen seine Herrlichkeit, mit anderen Worten, wir sahen die Herrlichkeit des Vaters. Wir sahen die Herrlichkeit Gottes. Jesus war nicht nur der Herkunft nach der Sohn Gottes, sondern auch von seiner Art, von seiner Eigenschaft. Wir sahen den Eingeborenen des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Ihr erinnert euch daran. Psalm 115, Vers 1 gibt es sehr deutlich wieder, dass Gott Gnade und Wahrheit alleine wirklich besitzt und weitergibt. Das ist die Eigenschaft, das ist die Art des Vaters. Nicht uns, Yahweh, sagt Psalm 115, Vers 1, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Warum? Um deiner Gnade und Wahrheit willen. Das ist, was Gott gekennzeichnet hat. Und das ist, was Johannes gesehen hat und bezeugt. Das ist, was wir gesehen haben von Jesus. Er hat die Eigenschaften des Vaters. Er hat die Herkunft vom Vater und auch die Art des Vaters. Das ist die Aussage des ersten Zeugen. Und jetzt von Vers 15 kommt der zweite Zeuge. Und wie ihr bereits wisst, was machen Zeugen? Die berichten eigentlich die gleiche Sache. Auch wenn auf verschiedene Art und Weise, wenn zwei Zeugen aufstehen, dann muss es nicht sein, dass die wortwörtlich das Gleiche sagen. Die werden aus einer anderen Perspektive etwas sagen. Aber die Kernaussage ist die gleiche. Ansonsten widersprechen sich die Zeugen und können gar nicht als Zeugen gelten. Und das ist, was wir gleich sehen werden. Ihr werdet überrascht sein, dass die nächsten Verse Johannes genau das Gleiche macht. Und er wird Vers 14 unterstreichen, und zwar die Kernaussage. Aber er wird von einer anderen Perspektive drangehen und uns weit mehr sagen. Also, Vers 15, da gab es ja auch eine Hausaufgabe. Aber ich lese es erstmal. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, und jetzt Johannes der Täufer, rief und sprach, dieser war es. Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Johannes flüsterte das nicht, sondern Johannes rief das dort, wo Gott ihn hingestellt hat, in der Wüste, rief er und verkündigte diese Botschaft und wies auf Jesus hin. Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Also, derjenige, der nach mir kommt, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Schichtwechsel. Wenn einer ein Schichtarbeiter ist, der weiß ganz genau, was hier gemeint ist. Derjenige, der nach mir kommt, derjenige, der mich ablöst. Ich gehe weg und der kommt. Wie ein großer Geigenbauer oder sonst irgendein Meister seiner Art, der einen Schüler ausgebildet hat und jetzt sagt, okay, ich lege mein Handwerk nieder, aber der, der nach mir kommt. Ja, und das ist jetzt das, was eine Herausforderung gibt im Text. Das war nämlich auch die Hausaufgabe. Dieser war es, von dem ich sagte, der, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Und hier sagt er, der ist vor mir gewesen, er ist vor mir geschaffen worden, er ist vor mir genomai. Ja, also, ihr wisst den Unterschied, emi ist existieren, war ohne einen Anfang und genomai spricht von entstanden, von einem Anfang. Er spricht davon, dass etwas in eine bestimmte Situation oder Zustand eintritt, wo er davor nicht war. Hat sich denn vielleicht Johannes vertan? Also der, der nach mir kommt, ist vor mir geschaffen worden. Oder spricht er einfach nur von dem Gleichen, wie auch im Vers 14 Johannes, der Jünger, gesagt hat. Er hat auch von Genomai gesprochen, hat gesagt, dass das Wort, also Gott, wurde und er wurde Fleisch, er wurde, also Genomai, er war davor nie Fleisch gewesen. Spricht Johannes auch davon und sagt, okay, der, der nach mir kommt, ist vor mir Genomai, also vor mir geworden? Kann das sein? Also, das kann nicht sein. Warum? Weil Johannes ein halbes Jahr älter war wie Jesus. Jesus ist nicht vor ihm genomai, also vor ihm Mensch geworden, vor ihm in diese Menschengestalt eingetreten. Das wissen wir aus Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Im sechsten Monat. Warum diese Angabe? Im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth. Also Elisabeth war schon im sechsten Monat schwanger mit Johannes dem Täufer. Dann kam der Engel Gabriel zu Maria. Wenn wir die Verse davor lesen, 1,19, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden, und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Das ist vom Johannes dem Täufer. Und jetzt lese ich Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandten, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar gewesen ist. Also wissen wir, dass Johannes der Täufer 6 Monate älter war als Jesus. Also kann es nicht sein, dass hier Johannes darüber schreibt, der, der nach mir kommt, ist vor mir genomai. Okay? Das funktioniert nicht, weil er 6 Monate älter war als Johannes der Täufer. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, wovon er spricht? Und jetzt ist das Spannende, das Faszinierende. Johannes gibt uns selber eine Antwort. Wir lesen den Text weiter. Das ist sein Argument dafür. Und auch gleich der Hinweis und die Erklärung. Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Ihr Lieben, und hier verwendet er wieder, denn er war vor emi, also dieses griechische Wort für existierte. Johannes ist nicht verwirrt, sondern er macht es mit Absicht. Es wird sauber und ordentlich getrennt zwischen emi und ginomai, zwischen existieren, immer gewesen sein und entstanden, einen Anfang zu haben. Die Begründung ist, denn er existierte vor mir. Er existierte vor mir. Das ist genau das, worauf auch Jesus später im 8. Kapitel Vers 58 Bezug nimmt, wo die Leute ihn angreifen auf seine Gottheit und er ihnen sagt, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist, was Johannes hier sagt, denn er war eher als ich, er existierte eher als ich. Das Griechische ist ego emi, was Jesus sagt. Und wenn ihr zurückguckt, wie das Alte Testament übersetzt wurde ins Griechische, dann gebraucht einer diese Worte ego emi für sich ganz besonders. Und das ist im 2. Buch Mose, Kapitel 3, sagt Gott. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Ego emi, sagt Gott von sich, ich bin. Und manche Übersetzung, ich bin, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich bin. Es ist etwas schwer zu übersetzen, weil was Gott sagt, ich bin der Seiende. Also ich bin, der immer existiert hat, der existieren wird, der sich nicht verändert. Ich bin der Seiende. Und Jesus verwendet das. Ich bin. Leute, das war wie ein Hammerschlag. Leute verstanden Griechisch. Leute haben das griechische Alte Testament gelesen. Das wurde viele Jahre davor übersetzt. Und die Leute lasen zum größten Teil nicht die hebräische Bibel, sondern die griechische. Und jetzt, wo Johannes das so übersetzt und wo Jesus das selber von sich sagt, ich bin, ego emi, dass es wie ein Hammerschlag auf sie traf. Es war einer, der das beanspruchte. Und das ist, was Johannes hier nimmt und sagt, okay, er war vor mir gewesen. Vereinfacht das die Situation? Wie kann es sein, dass der nach mir kommt, und das ist tatsächlich so, Jesus tritt auch in seinen Dienst nach Johannes. Sagt Johannes, der nach mir kommt, er war schon vor mir. Und zwar, er betrat diese Erde schon vor mir. Er hatte seinen Anfang schon vor mir. Und jetzt sehen wir, Johannes wird in den folgenden Versen, Entschuldigung, 16, 17 und 18 wird er das erklären, was er darunter meint und was es bedeutet, dass der schon immer existiert hatte, vorher da war. Auf welch eine Art und Weise war er vorher da? Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das ist, worauf er hinzielt. Also er sagt, der war schon immer da gewesen. Und der Beweis dafür, dass er schon immer da war, ist der folgende Text. Und ich lese erstmal den Text und dann gehen wir auf die einzelnen Bedeutungen dieser Aussagen. Und dann erklären wir diesen Text. Also, ich lese ihn erstmal, damit wir nochmal den Zusammenhang haben. Johannes legte Zeugnis ab, von ihm rief und sprach, dieser ist, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir genomai, ist vor mir gewesen, denn er, emi, er existierte eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. empfangen Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also, erstmal die einzelnen Aussagen. Das ist, was wir verstehen müssen, um dieser Argumentation zu folgen. Er sagt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss. Fülle ist das, was mit diesem Bild gemeint ist. Ihr erinnert euch vielleicht, ein Flicken, der über den Riss hinausgeht. Wenn du einen Riss hast, so ist ein Flicken, wurde bezeichnet als Fülle. Also ein Flicken füllt das Loch großzügig in alle Seiten. Und so ist Christus aus seiner Fülle, aus seiner Großzügigkeit viel mehr wie notwendig, haben wir empfangen Gnade um Gnade. Also wir haben empfangen, ist das gleiche Wort, was ihr bereits kennt, im Vers 12, diejenigen, die ihn angenommen haben, wird leider übersetzt hier in der Schlachter, diejenigen, die ihn empfangen haben, das gleiche Wort. Wir haben Gnade empfangen. Gnade um Gnade haben wir empfangen aus seiner Fülle. Das spricht von einem technischen Wort, und zwar, der gebraucht wurde, Gnade um Gnade, wurde verwendet auf dem Markt. Wenn du tauschst, wenn du eine Sache gibst, und dann die andere vielleicht kriegst. Und hier sagst du, du kriegst Gnade, oder in der Marktsituation würdest dann, du gibst Gnade und du kriegst Gnade. Hier gibt ein und derselbige, gibt Gnade und auf die Gnade gibt er nochmal Gnade. Also es ist immer wieder, am besten darzustellen sind wirklich, wenn du an die Wellen am Strand denkst. Das ist, was er hier sagt. Eine Welle kommt und die ist noch nicht zurückgegangen und die nächste kommt. Ja? Wir haben Gnade empfangen und die Gnade ist noch nicht weg, kommt die nächste Gnade und die nächste Gnade und die nächste und so weiter. Leute, das ist, wie er Christus beschreibt. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Ich möchte euch jedoch erinnern, was Gnade ist. Das muss uns bewusst werden. Wir haben ein sehr gutes Bild von Gnade, und zwar im Römerbrief Kapitel 4. Was es wirklich bedeutet, welche Gnade wir empfangen haben, wie Wellen, immer wieder und wieder. Ich lese es. Was wollen wir denn nun sagen? Vers 1. Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat, also nach dem, was er getan hat, und aufgrund dessen, weil er etwas Gutes getan hat, hat er etwas bekommen. Okay? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, also aus etwas, was er vollbracht hat, was er dargereicht hat, was er Gott geboten hat, wenn er aus Werken gerecht geworden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht bei Gott. Okay? Vergiss es. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Hier macht er nochmal deutlich, wenn dem Abraham etwas Gutes von Gott zukommen würde, aufgrund, weil Abraham Leistungen gebracht hat, dann nennt man das nicht Gnade, sondern Verdienst. Und es ist Schuldigkeit, dass ein gerechter Gott das vergilt. Wenn du gearbeitet hast und dein Chef dir Lohn gibt, dann ist es nicht Gnade. Oh, ich danke dir für die Gnade, die ich wieder Ende des Monats oder Mitte des Monats empfangen habe. Leute, das ist Gerechtigkeit, das ist Verdienst. Und Gnade ist unverdient, hat nichts damit zu tun. Und das ist, was wir hier jetzt wissen müssen. Von Christus haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und jetzt das andere. Das ist, was wir verstehen müssen. Hier wird jetzt eine Gegenüberstellung hingestellt. Darauf ruht sein Argument. Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Er erklärt hier, wo die Gnade herkommt, und er erklärt, wo das Gesetz herkommt. Warum weist er auf Mose hin? Denn das Gesetz wurde von Mose gegeben. Wo und wann, bitteschön, wurde das Gesetz von Mose gegeben? Erinnert ihr euch? Im zweiten Buch Mose wieder, im Kapitel 20, da wird das Gesetz Mose gegeben. Welches Gesetz wird dort Mose gegeben? Ganz besonders und bestimmt. Bisschen lauter. Die 10 Gebote. Also, er macht es hier deutlich, damit wir wissen, von welchem Gesetz er spricht. Was Mose gegeben wurde, die 10 Gebote wurden Mose gegeben. Aber nicht nur die 10 Gebote, aber die werden explizit erwähnt, dass sie Mose gegeben wurden. Damit es keine Missverständnisse gibt unter dem Verständnis vom Gesetz. Was ist Gesetz? Was gehört zu dem Gesetz? Gehören die 10 Gebote auch zu dem Gesetz? Oder gehören nur andere Sachen zum Gesetz, von denen wir sagen, dass sie weggetan werden? Also, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und selbst Jesus im Kapitel 7 bestätigt das nochmal. Vers 19, wo er sagt, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Also auch Jesus weist darauf hin, sie haben das Gesetz von Mose gekriegt. Aber dieser Ausdruck hier in Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, ist nicht nur als Information weitergegeben, sondern damit wir den Kontrast verstehen. Er sagt, dass die Gnade und Gnade durch Jesus Christus gekommen ist. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Und jetzt, was ist der Inhalt des Gesetzes? Was ist die Kraft des Gesetzes? Was macht das Gesetz? 2. Korinther 3, Vers 7. Das Gesetz ist ein Dienst des Todes. 2. Korinther 3, Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis und so weiter. Also Gesetz ist ein Dienst des Todes, ein Dienst der Verdammnis. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Also es bewirkt Sünde und Tod. Römer 4, Vers 15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Jakobus 2, Vers 9, wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Also das Gesetz macht uns zu Übertretern, ist das Gleiche, was wir auch im Römerbrief wiederfinden, dass das durch das Gesetz wir Übertreter werden und werden vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also das Gesetz macht uns zu Übertreter und macht uns zu Schuldner vom ganzen Gesetz. Was ist die Konsequenz dessen, des Gesetzes? Ganz klar, derjenige, der das Gesetz übertritt, wird sterben. Psalm 37, Vers 38, die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt werden. Gehören Menschen zu denen, die das Gesetz übertreten haben? Ja, auf jeden Fall. Wie Jakobus es sagt, selbst wenn wir ein Gebot übertreten haben, sind wir Schuldner des Ganzen und sind wir Übertreter. Und wie Psalm sagt, werden wir allesamt vertilgt werden. Hebräer 10, Vers 28, wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Leute, das ist tödlich. Das Gesetz hat keine Gnade. Es gibt keine Gnade beim Gesetz. Das Gesetz sagt, so musst du tun. Wenn du nicht so getan hast, musst du getötet werden, musst du sterben. Und jetzt kommt das Fantastische. Jetzt kommen wir zu der Argumentation des Johannes. Was er sagt, der, der nach mir kommt, schon vor mir gewesen ist. Warum? Er sieht in das Alte Testament und er sieht Gnade. Er sieht Vergebung. Und sein Argument ist, Leute, das ist Jesus. Wo ihr im Alten Testament Gnade seht, das Gesetz kennt keine Gnade. Gott hat Adam und Eva gesagt, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, so werdet ihr sterben. Ja, sie sind geistlich gestorben, aber sie müssten auch körperlich sterben. Sie müssten tot umfallen. Und Johannes weist uns hin, Leute, da ist Jesus gewesen. Gnade um Gnade, wo ihr im Alten Testament Barmherzigkeit seht, dass Gott Adam und Eva aus dem Garten verweist, dass der einen Engel, also seine Herrlichkeit dorthin stellt und den Garten behütet, ist Gnade, dass er Kain nicht auf der Stelle umbringt, weil er seinen Bruder getötet hat, ist Gnade. Weiter sehen wir, Noah fand Gnade vor Gott, Abraham fand Gnade vor Gott und so weiter und so weiter. Du siehst durch die Geschichte, Gnade wird ausgegossen. Und das ist das Argument des Johannes. Leute, schaut hin und betrachtet, das Gesetz ist durch Mose gegeben und es kennt keine Gnade, aber wir sehen Gnade. Wir sehen überall Gnade und das ist Christus. Deswegen war er schon vor mir gewesen. Er ist schon vor mir in diese Welt eingetreten. Er hat sich schon vor mir offenbart und oft auch in der menschlichen Gestalt. Und das ist, wenn wir über den Engel des Herrn lesen im Alten Testament, so ist es eine Offenbarung Jesu Christi. Wir lesen darüber als erstes bei Hagar. Da ihr offenbart sich der Engel des Herrn und erweist ihr Gnade. Wir wissen, dass Hagar eigentlich ein Bild ist für das Gesetz und für die Knechtschaft und dass sie rausgetrieben wird aus dem Hause. Als ein Bild, dass das Gesetz mit der Gnade nichts zu tun hat und dass Kinder Gottes für das Gesetz sterben. Und ihr widerfährt Gnade, und zwar der Engel Jahwes. Jesus offenbart sich ihr. Wir sehen das bei Abraham im 22. Kapitel. Wir sehen das bei Mose, dass der Engel des Herrn Mose erscheint. Und wisst ihr wo? Im 3. Kapitel, beim brennenden Busch, da ist Christus. Wir sehen das. Bileam, der Engel des Herrn, sich zeigen lässt. Und zwar Bileam, der gegen Gott handelt. Gott gibt ihm Anweisung, er darf nicht hingehen, er darf das Volk nicht verfluchen. Und Bileam, er möchte so das Geld, den Lohn, und er geht hin. Und wisst ihr, wer ihm in den Weg tritt? Der Engel des Herrn. Davor heißt es, dass Gottes Zorn sich über ihn entbrannte. Also Gott war zornig über ihn. Aber wir sehen die Barmherzigkeit. Wir sehen den Engel des Herrn, der sich ihm in den Weg stellt und ihn nicht umbringt. Wir sehen es weiter bei Gideon. Wir sehen es bei Simsons Eltern. Das Interessante ist, wie bei Gideon, so bei Simsons Eltern, die beide möchten dem Engel des Herrn opfern. Und er nimmt es in einem gewissen Sinn an. Besonders bei Gideon sehen wir, dass er eigentlich, er möchte ihm etwas zum Essen bringen. Nicht direkt opfern. Und der Engel des Herrn gebietet Gideon, geh, leg das hin wie ein Opfer. Und er rührt das dann an und es wird geopfert. Also es ist ein Symbol, okay, ich werde nicht davon essen, aber du darfst es mir opfern. Und ich denke auch, dass bei Simsons Eltern, wo der Engel des Herrn in den Flammen emporsteigt, dass er sich eigentlich damit verbündet, also das symbolisch aufzeigt, dass es ihm geopfert wurde. Ihr Lieben, was ich sagen möchte, da wo wir im Alten Testament Gnade sehen, da ist es Jesus Christus. Also, ich lese Vers 16 und 17 nochmal. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und jetzt erklärt er das nochmal. Und er sagt den Grund, warum du im Alten Testament, wo du Gnade siehst, eigentlich Jesus sehen musst. Und man könnte sogar vielleicht noch weitergehen, wo du siehst, dass sich im Alten Testament Gott offenbart, eigentlich es Jesus ist. Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ihr Lieben, niemand hat Gott je gesehen. Wieder zweite Buch Mose, Kapitel 33, Vers 22, sagt Gott zu Mose und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Man kann Gott nicht sehen. 1. Timotheus 6, Vers 16, hört, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, spricht über Gott, den Vater, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Warum das? Offenbarung 22, 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Und mit anderen Worten, Hebräer 12, Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ihr Lieben, Gottes Heiligkeit, Heiligkeit, Heiligkeit wäre für einen sündigen Menschen tödlich. Und aus diesem Grund wage ich etwa fast zu sagen, dass die Offenbarung Gottes im Alten Testament, was Johannes hier sagt, das war Jesus. Es war Jesus immer und immer wieder, der herabgekommen ist, der wurde, der entstand in unserer Mitte, deswegen Ginomai, weil er schon vor mir existierte, weil er immer gewesen ist. Und seht, Vers 18 weiter. Also niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Dieser, der im Schoß des Vaters war, hier weist er wieder auf die ganz klare Identität Jesu hin, genauso wie Johannes im Vers 14, der von dem eingeborenen Sohn spricht. Hier sagt Johannes, nicht eingeborener Sohn, sondern der im Schoß des Vaters war, der von Gott kommt. Dieses Wort Schoß ist auch ein sehr interessantes Wort. Es kann verwendet werden, es wird verwendet als eine Bucht. Okay, eine Bucht, wo Schiffe reinfahren können und in Sicherheit sind von den Stürmen der Meere, also des Meeres. Es kann verwendet werden als eine kleine Tasche, sozusagen als Falten, die ihr bilden würdet, wo ihr etwas verstecken könnt, verbergen könnt. Es wird verwendet. In Lukas 16, Vers 22, ich lese das, es geschah aber, dass der Arme starb und von dem Engel in Abrahams Schoß getragen wurde. Also hier wird das verwendet als ein sicherer Ort gegenüber der Verdammnis, der Hölle. Er wurde in einen sicheren Ort gebracht. Und ich denke, dass wenn du all diese Bedeutungen nimmst, wie es verwendet wurde, so passt es am besten ein sicherer Ort, ein enger Ort. Noch eins habe ich vergessen, wie es verwendet wird, und zwar in Johannes 13, Vers 22. Da ist es, wo Johannes der Jünger an der Seite Jesu liegt, wird genauso das gleiche Wort benutzt, im Schoß. Ja? Johannes lag im Schoß Jesu. Ich lese es. Vers 23, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch, und Johannes übersetzt an der Brust Jesu, lag im Schoß Jesu. Hä? Okay, also, wenn wir daran denken, es bedeutet ganz nahe, geborgen, in einer sicheren Umgebung, wie in einer Brandung, in einer Bucht, im Himmel sozusagen. Also, er kommt ganz nahe von Gott. Das ist, was Johannes sagen möchte. Aus dieser Sicherheit Gottes, aus Gott selber. Derjenige, der im Schoß des Vaters war, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Er hat den Vater offenbart. Genau wie in Vers 14. Leute, durch Jesus haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Johannes sagt, der aus dem Schoß Gottes kommt, aus seiner Nähe, aus seiner Geborgenheit, aus seiner Brust, der hat den Vater offenbart. Er hat den Vater, ihr wisst, was Exegese ist. Ja? Er hat den Vater gedolmetschert, erklärt. Er hat Exegese betrieben vom Vater, so dass wir den Vater verstehen können, dass wir den Vater sehen können. Jesus hat Exegese des Vaters gemacht, ihn aufgedeckt, aufgezeigt. Das ist, was er hier deutlich macht. Hier sind die zwei Zeugen. Und Johannes, der Täufer, greift viel weiter zurück wie Johannes, der Jünger, der nur sagt, Johannes wurde, also Ginomai Fleisch, wo er Mensch wurde. Johannes der Täufer sagt, in der ganzen Geschichte wurde Jesus bereits, weil er vor mir gewesen ist. Aber jetzt ist er da und er hat den Vater ausgelegt. Also so wie man die Bibel auslegt, das, was man verwendet in der Predigt, dass man die Schrift auslegt. Das, genau das hat Jesus gemacht mit dem Vater. Er hat den Vater, also Exegese betrieben. Er hat ihn ausgelegt. Ihr Lieben, das ist der Jesus, von dem hier die Rede ist. Das ist die Herrlichkeit Jesu, der von der Herkunft Gott ist und auch von der Art Gott ist. Und er ist derjenige, durch den wir Gnade um Gnade empfangen haben. Wie Johannes es sagt, voller Gnade und Wahrheit. Nicht einfach nur billige Gnade, sondern Gnade und Wahrheit. Ich habe gestern den Kindern ein Beispiel erzählt, die bei uns waren, von Gnade. Wenn ihr eine Arbeit schreiben würdet und ihr habt sie verhauen und ihr habt eine 6 kassiert und der Lehrer kommt zu euch und sagt, okay, ihr seid sonst so gute Schüler. Nein, aber in unserem Fall würde das, ihr schreibt sonst immer 6er. Ich gebe dir eine 1. Das wäre Gnade, aber das wäre nicht Wahrheit. Jesus, durch Jesus wurde Gottes Gnade und Wahrheit offenbart, beides. Das wäre dann so, dass der Lehrer sagt, okay, ich schreibe mir die 6 auf. Ja. Ich kassiere die 6 und ich schreibe die Arbeit für dich und ich schreibe eine 1. Und du darfst meine haben und ich krieg deine. Das ist Gnade und Wahrheit gemeinsam. Nicht einfach billige Gnade, ich vergebe euch, sondern Gnade und Wahrheit. Das ist Gottes Wahrhaftigkeit. Das ist Gottes Art. Das ist sein Charakter. Und das ist, was sie in Jesus gesehen haben. Diese Zeugen. Also Vers 14, Johannes der Jünger. Verse 15 bis 19, Johannes der Täufer. Diese zwei Zeugen, die auftreten genau nach dem Bild, wie wir das vom Gesetz kennen, wie das Gesetz verlangt, dass wenn du etwas klarstellen möchtest, so brauchst du wie viel Zeugen? Mindestens 2 Zeugen für eine Sache. Könnt ihr nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15. Es braucht 2 Zeugen und Johannes führt sie uns hier auf. Also er selber und Johannes der Täufer, über die Herrlichkeit Jesu Christi. Lasst uns Gott danken, dafür, dass wir so klar und in so einer Fülle die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus haben dürfen. Lasst uns diesen Christus anbeten und preisen. Lasst uns Gott loben für seine Gnade, der uns da reicht, wie die Wellen am Strand. Lasst uns loben.